Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit...
Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Frank Ebert. Ich bin in Halle an der Saale 1970 geboren und bin da auch teilweise zur Schule gegangen. Und dann sind meine Eltern und meine beiden Brüder und ich nach Berlin gezogen, nach Berlin-Marzahn 1980 oder 81. Und dann bin ich dort zur Schule gegangen und dann bin ich nochmal kurze Zeit später nochmal in Halle. Da habe ich dann bei meiner Schwester gewohnt, bin dort nochmal die 9. und 10. Klasse zur Schule gegangen und bin dann 1988 in der Umweltbibliothek gelandet. Das ist eine der, glaube ich, schon wichtigsten Oppositionsgruppen, die es gab in der DDR. Die war deswegen auch so wichtig und auch, sagen wir jetzt mal, erfolgreich, in Anführungsstrichen, weil die natürlich auch eigene Zeitschriften rausgebracht haben, also illegale Zeitschriften, und mehrere Druckmaschinen besaß, auf denen wir auch andere Zeitschriften als die eigenen, die Umweltblätter und dann später umbenannt in Telegraph 1989, gedruckt haben. Wir haben dort auch die Arche Nova gedruckt, wir haben den Kopfsprung gedruckt, das sind so alles interessante Namen, und diverse andere Sachen. Wir haben dort Flugblätter gedruckt und dann war ich auch zur Lehre bis 1989, habe ich gelernt Werkzeugmaschinenbau in Berlin-Marzahn, Berliner Werkzeugmaschinenfabrik, heute Knorr-Bremse. Und dort wurde mir schon direkt nach der zweiten Woche der Lehre, wurde mir gesagt, dass ich meinen Facharbeiter sowieso nicht bekomme. Ich habe dann aber gedacht, na gut, dann jetzt erst recht, ziehen wir durch, obwohl ich, gebe ich zu, wirklich keinen Bock auf den Beruf hatte. Aber so war das halt. Habe das dann noch durchgezogen bis zum Ende, habe meinen Facharbeiter tatsächlich nicht bekommen, weil ich dann mehrfach verhaftet war. Interessanterweise immer zu den Terminen, wenn die Prüfungen waren. Also einmal zum Beispiel bin ich dann in Halle-Saale auf dem Bahnhof verhaftet worden, wo ich eigentlich zur Prüfung fahren wollte. Bin dann im Juni 89 war, glaube ich, die Lehre zu Ende. Bin dann da ohne Abschluss raus und habe dann weitergemacht. Das lief ja so quasi nebenbei in der Umweltbibliothek. In der Zeit, da fiel dann aber auch viel rein. 1989 war ja doch ein sehr ereignisreiches Jahr. Da waren dann die China-Ereignisse, Tiananmen-Platz. Dann ist es dann auch in Berlin eine Demonstration gab gegen die Niederschlagung der Studentenproteste. Dann gab es die Wahldemos, wie wir es immer genannt haben. Die erste sollte ja eine Übergabe sein, eine Eingabe nannte sich das damals, gegen die Wahlfälschung. Da sind wir dann unter Polizeigeleit noch in die Sophienkirche gekommen. Dort sind wir aber nicht mehr richtig rausgekommen, sind dann gleich verhaftet worden und sind dann in Untersuchungshaft gekommen. Und das fand dann jeden 7. des Monats statt, also 7. Juni, August, Juli, August, September und Oktober. Und der 7. Oktober, das kennt man vielleicht noch so aus den Fernsehbildern, da war dann diese große Demonstration am Alexanderplatz, wo die sich eigentlich spontan gebildet hatte. Aber der Anlass war eigentlich tatsächlich die Wahldemo gegen die Fälschung der Kommunalwahlen, die ja am 7. Mai stattgefunden hat, 89. Dann ging Schlag auf Schlag, dann haben wir die Mahnwache in der Gethsemane-Kirche organisiert, wo wir die Forderung hatten, die Freilassung der politischen Gefangenen, hauptsächlich damals eigentlich in Leipzig, aber es wurden ja dann immer mehr. Und dann ist, es ist jetzt ein Schnelldurchritt, dann ist Honecker zurückgetreten, dann haben wir auch mit der Mahnwache aufgehört. Hatten dann, weil die Forderungen tatsächlich größtenteils erfüllt waren, die meisten politischen Gefangenen wurden ja tatsächlich dann auch freigelassen. Und dann passierte ganz viel und dann kam der Mauerfall. So, und damit ging es dann los sozusagen, Auflösung, MFS, also Ministerium für Staatssicherheit und so weiter. Dann gab es die erste Besetzung im Januar, die ersten in den Bezirken schon am 4. Dezember, erst im Januar in Berlin. Darf man aber auch nicht vergessen, Berlin, das war nicht nur ein Gebäude oder sowas oder ein ganz kleiner Komplex, sondern das war ein riesiger Komplex, der heutige Campus für Demokratie. Und selbst da, was man da heute sieht sozusagen, das ist noch nicht alles, was es eigentlich mal war. Das war deutlich größer. Deswegen war das natürlich auch ein bisschen schwieriger, dieses Gelände einfach zu besetzen. Was dann aber auch gelang, hauptsächlich mit Unterstützung aus den Bezirken, dann gerade von den dortigen Bürgerkomitees. Und dann gab es nochmal eine zweite Besetzung im September 1990, an der ich beteiligt war. Die hatte zum Ziel, den Zugang zu den Stasi-Unterlagen auch wirklich zu gewähren. Weil eigentlich geregelt war, dass die Akten nach Bundesarchivrecht gehandhabt werden und damit wären sie dicht gewesen. Und wir wollten aber, dass die Akten offen sind. Und vor allen Dingen war uns wichtig, die Akten mussten ja offen sein, auch für die Rehabilitierung. Und gerade der Leute, die, da ging es nicht um mich oder so. Also ich bin gar nicht davon ausgegangen, dass ich jetzt so eine dicke Stasi-Akte habe, sondern Da ging es eigentlich hauptsächlich darum, die Leute, die wirklich im Gulag saßen, die erschossen wurden, in den 50er Jahren beurteilt wurden, dann in den 60er und 70er Jahren, das muss man ja wirklich so in 10-Jahres-Schritten quasi ein bisschen abstufen, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, rehabilitiert zu werden. Und das haben wir auch erreicht. Ja, dann habe ich 1992, habe ich im Januar 92 das Matthias Domaschke-Archiv eröffnet. Das ist ein Archiv gewesen, quasi der Grundstock für das heutige Archiv der DDR-Opposition. Wir hatten ja selber aus der Umweltbibliothek einen ziemlich guten Bestand an allem, was irgendwie illegal, halblegal gemacht wurde, zumindest in den 80er Jahren, zwischen 86 und 90, sagen wir mal. Und das war sozusagen der Grundstock für das Archiv der DDR-Opposition. Und dieses Archiv gibt es heute noch, ist das größte Archiv, was es zum Thema gibt. Da war natürlich damals auch, ganz am Anfang war natürlich durchaus die Konzentration auch auf Staatssicherheit. Und da spielte Opposition noch nicht so eine große Rolle. Bis wir dann aber quasi den Schwerpunkt anders gesetzt haben, weil uns ging es auch um die Würdigung von Opposition und Widerstand und vor allen Dingen auch einen Gegenpol zu setzen gegen die Akten, die ja kilometerlang, wir reden hier von allein bei Stasi-Akten, glaube ich, 111, 112 Kilometern Akten. Dazu kommen noch Parteiakten und die Akten der Massenorganisationen. Und dann unser kleiner Bestand sozusagen, reden wir nicht mehr von Kilometern, dem wollten wir aber sozusagen entgegensetzen. Also wenn die Forschung, und die begann ja quasi, mit Mauerfall begann auch die Forschung, also auch direkt im Land, die sozusagen die Möglichkeit hat, auch dieses Material zu nutzen. Mir war es damals nicht wichtig, dass wir selbst forschen, sondern war wichtig, dass wir die Möglichkeit schaffen, dass geforscht werden kann. Das habe ich 33 Jahre gemacht und dann bin ich Berliner Aufarbeitungsbeauftragter geworden.
Wunderbar, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Ebert, dass Sie autobiografisch eigentlich die 35-jährige Geschichte der friedlichen Revolution in der DDR jetzt schon geschildert haben. Das ist ja das, was wir aktuell feiern, auch mit Blick auf 35 Jahre Mauerfall und die anstehenden Feierlichkeiten, 35 Jahre Deutsche Einheit. Wir sind heute bei Ihnen im Büro. In der Franz-Jakob-Straße 4b, das ist das Büro des Berliner Beauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, kurz BAB. Und dieses Amt haben Sie tatsächlich jetzt schon seit 2 Jahren inne. Und aufmerksam geworden auf Sie und Ihr schönes Amt oder wichtiges Amt bin ich tatsächlich durch den Tätigkeitsbericht 2023, den 30. Aktuellen Tätigkeitsbericht, den Sie auch schon sozusagen zu verantworten haben. Bevor ich darauf eingehe, weil dieser Tätigkeitsbericht wirklich ganz, ganz viele Themen anspricht, die für Ihr Büro relevant sind und für das Thema Aufarbeitung der DDR und SED-Diktatur relevant sind, möchte ich ganz gerne auf das aktuelle Thema, das Sie jetzt im April 2025 bearbeitet haben, eingehen. Man kommt in das Büro, dann sieht man sofort ein sehr, sehr plakatives Motiv, und zwar eine Apfel- und Birnenhilfte, die grob zusammengenäht sind, mit einem schwarzen Faden verbunden sind. Der Titel lautet Mit Wirkung vom 3. Oktober 1990, 35 Jahre Grundgesetz in den ostdeutschen Bundesländern. Da handelt es sich um das Programm des 28. Bundeskongresses der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und der Folgen der kommunistischen Diktatur, der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sowie der SED-Opferbeauftragten beim Deutschen Bundestag mit den verfolgten Verbänden und Aufarbeitungsinitiativen. Wenn man sich das dann anschaut, das Programm, da ist eine kurze Vorrede von Ihnen drin, deshalb darf ich das auch einmal zitieren. Mit Wirkung vom 3. Oktober 1990 galt auch in Ostdeutschland das Grundgesetz und damit verbunden das bundesdeutsche Recht und seine rechtsstaatlichen Prinzipien. Dazu gehörte auch die Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit der SED-Diktatur unter den Bedingungen einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das ist ja das, was Sie jetzt auch in Ihrem Amt machen, dass Sie sich unter den Bedingungen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung mit der SED-Diktatur und mit dem DDR-Unrecht auseinandersetzen. Was können Sie uns berichten, was hat dieser 28. Bundeskongress, was hat er für eine Bedeutung gehabt in diesem Jubiläumsjahr 2025, 35 Jahre nach dem Fall der Mauer und nach der friedlichen Revolution?
Ich glaube, das Wichtigste mal vorneweg. Mir war wichtig, deutlich zu machen, dass dieses Grundgesetz eben nicht 75 Jahre in Deutschland galt, sondern es galt 75 Jahre in Westdeutschland. Dann auch nochmal in Erinnerung rufen, Ich hatte das in meiner Rede so kurz erwähnt. Ich habe ja relativ viele Einladungen bekommen, so zu irgendwelchen Feierlichkeiten, 75 Jahre Grundgesetz. Und mir war dabei aufgefallen, dass Ostdeutschland in diesen Feierlichkeiten, auch in den Referaten oder Reden oder sowas, eigentlich kaum eine Rolle spielte. Um mich zu sagen, eigentlich gar keine. Deswegen war es mir wichtig, einfach nochmal zu sagen, dieses Gesetz gilt seit 35 Jahren in einem Großteil dieses Landes. Und das war mir wichtig, wirklich nochmal deutlich zu machen und vor allen Dingen dann auch, und so begann ja der Bundeskongress auch, jemanden ranzuholen, der das nochmal inhaltlich füllt. Die Frau Ines Hertel, Professor Dr. Ines Hertel, wunderbar gemacht. Sie selbst kommt aus dem Osten und hat einen sehr guten Vortrag gehalten und mal so ein bisschen deutlich gemacht, wie das eigentlich alles so zustande kam. Ich hatte nochmal deutlich gemacht, so angerissen in meiner Rede, dass es ja auch einen Verfassungsentwurf in der DDR gab. Es gab einen vom zentralen runden Tisch, hauptsächlich mit vorangetrieben von Wolfgang Ullmann. Und der ist ja dann nie zum Zuge gekommen. Der ist ja mal kurz, wenn ich mich recht erinnere, kurz diskutiert worden im Bundestag und das war es dann aber auch. Das ist auch nicht weiter schlimm. Da gibt es Leute, die kennen sich da besser aus und die können da tatsächlich auch nochmal deutlich machen, den eventuellen Unterschied zwischen Grundgesetz und Verfassung oder eben auch nicht Unterschied, weil eigentlich ich sehe da eigentlich keinen, aber gibt es ja auch Leute, die das gerne nochmal diskutieren würden, was ich durchaus nachvollziehen kann. Dann war ganz interessant, wir hatten kurz vorher, also am selben Tag sozusagen, eine Ausstellungseröffnung zu Frauen von Hoheneck. Das sind Porträtaufnahmen, die Dirk Vogel gemacht hat, ein Fotograf, der sich auch unter anderem spezialisiert hat auf Porträtaufnahmen, wo Frauen, die in Hoheneck gesessen haben, in diesem berüchtigten Frauenknast, porträtiert wurden. Da hatte Kai Wegner, der regierende Bürgermeister von Berlin, sofort auch zugesagt, dass wir diese Ausstellung da hinstellen. Er hatte sich auch Zeit genommen, obwohl er eigentlich wirklich andere Termine hatte, sich die auch nochmal anzugucken und war auch wirklich sichtlich beeindruckt. Das Gute ist eben, es gibt ja noch Frauen, die leben, die dann auch da mitgelaufen sind, die das auch nochmal erzählt haben, wie sie da eigentlich gelandet sind, warum sie da gelandet sind. Und da fand ich ganz interessant, das erste Bild, wenn man sozusagen im Roten Rathaus die Treppe hochkommt, rechts, da steht da ein Bild, wie gesagt, die Ausstellung heißt die Frauen von Hoheneck und da steht ein Bild von einem Mann. Alexander Latozky. Und Alexander Latozky, der ist quasi im Knast geboren. Ist dann mit seiner Mutter nach Hoheneck verlegt worden und so weiter. Und dadurch ist er natürlich schon als Kind quasi ein Häftling. Und das hat ihn natürlich auch geprägt. Und das ist so eine Geschichte, die kann man eigentlich kaum fassen, sozusagen. Also was damals so lief, wie das lief. Und dass die Frau, also seine Mutter, ihn dann im Knast geboren hat. Dann mit ihm verlegt wurde und so weiter. Das ist schon eine krasse Geschichte. Und das hat mich eigentlich am meisten beeindruckt bei dem ganzen Kongress.
Sie haben allerdings große Themen gehabt, die auch in der Politik, auch über Berlin hinaus, breiter diskutiert werden. Zum Beispiel das Thema gemeinsames Erinnern, die Diskussion um das Denkmal zur Mahnung und Erinnerung an die Opfer der kommunistischen Diktatur in Deutschland. Wie ist da eigentlich der aktuelle Stand?
Es harrt der Umsetzung. Das kann man eigentlich ganz kurz machen. Es hat der Umsetzung, der Ort ist gefunden. Man ist sich eigentlich einig, dass es jetzt umgesetzt werden muss. Das ist eine politische Entscheidung und auch natürlich eine finanzielle. Das soll in Berlin zwischen Hauptbahnhof und Kanzleramt da irgendwie hinkommen.
Der beste Ort eigentlich.
Ja.
Das zweite Thema des Kongresses war Unrechtsfolgen und SED, Unrechtsbereinigungsgesetze in 35 Jahren gesamtdeutschem Recht. Und da wird ja auch aktuell über die Novellierung des SED-Unrechtsbereinigungsgesetzes oder der SED-Unrechtsbereinigungsgesetze gesprochen. Worum geht es da?
Da ging es im Endeffekt darum, die Gesetze sind ja verabschiedet worden. Es gibt etwas Positives, wenn eine Regierung zerbricht. Das muss man wirklich so sagen. Es war eine Chance, die Parteien, und zwar unabhängig von irgendwelchen Koalitionen, dazu zu kriegen, sich endlich damit zu beschäftigen und das entsprechend auch überfraktionell sozusagen auszuarbeiten und dem dann auch zuzustimmen. Da sind tatsächlich Erleichterungen gekommen, über die seit fast 35 Jahren diskutiert wurde. Für die Opfer bzw. für die Betroffenen, die ja hauptsächlich auch beim Bundeskongress waren, ist das eine enorme Erleichterung, auch was die Rehabilitierung betrifft, beziehungsweise was auch die Ausgleichszahlungen betrifft und so weiter. Das ist wirklich, also da muss man aber auch sagen, das ist tatsächlich ein Ergebnis was man eigentlich Evelyn Zupke zuschreiben muss. Sie hat über Jahre hinweg da gekämpft und hat das gerade, hat diese Chance genutzt und hat es geschafft, alle Fraktionen davon zu überzeugen, dass es jetzt notwendig ist und dass man damit auch nicht warten sollte. Und alle Fraktionen haben dem auch zugestimmt. Und das war auch im Bundestag eine ziemlich emotionale Sache, dann, weil da waren einige da von den Betroffenen, die dann auch ruhig geweint haben. Das war schon schwer beeindruckend. Aber wie gesagt, das ist eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Ergebnis, was Evelyn Zupke als Bundesopferbeauftragte hinbekommen hat in ihrer Amtszeit. Ich vermute mal, das wird auch so bleiben, dass es das Wichtigste ist. Das ist ihr wirklich nicht hoch genug anzurechnen.
Vielen Dank. Und dann gab es am Podium Einblicke in die Arbeit der Landesbeauftragten und da gehören Sie dann ja auch zu als Berliner Beauftragter.
Ja, das war leider nur sehr kurz.
Ja, aber wir haben ja zum Glück im Podcast ein bisschen jetzt den Schwerpunkt heute darauf. Natürlich meine erste Frage, weil tatsächlich sind Sie ja in einer besonderen Situation, denn anders als die anderen Beauftragten sind Sie für eine Stadt zuständig oder für ein Land, das Land Berlin zuständig, das halt auch geteilt war. Sie sind in erster Linie jetzt ja für die Menschen in der, sagen wir mal, Ostberliner Hälfte oder der ehemaligen Hauptstadt der DDR, die betroffen war, insbesondere von dem SED-Unrecht und dem Unrecht in der DDR. Inwiefern unterscheidet sich Ihre Arbeit tatsächlich aufgrund dieser Teilungssituation Berlins bis 1990?
Erstmal muss ich mit einem Mythos aufräumen. Es ist tatsächlich ein Mythos zu denken, dass man hauptsächlich mit Ost-Berlin zu tun hat. Tausende und Abertausende von Menschen sind nach West-Berlin gegangen, aus dem Osten. Ob das vor dem Mauerbau war, ob das nach dem Mauerbau war, es waren Tausende. Die sind natürlich nicht nur aus Berlin nach Berlin, sondern sind aus dem gesamten DDR-Gebiet. Hauptsächlich, würde ich behaupten, nach West-Berlin gegangen. Insofern ist es nicht ganz so, dass wir nur mit Ost-Berlinern sozusagen zu tun haben. Oder ehemals Ostberlinern. Interessant ist sozusagen, dass wir tatsächlich, es ist halt kein Flächenland, ne, wie Mecklenburg oder Brandenburg oder so, sondern hier haben wir eigentlich seit 35 Jahren eine Form der gelebten deutschen Einheit. Das ist hier quasi in einer Konzentration, ne, die sucht seinesgleichen. Ne. Es ist, wir leben keine Ahnung wie viele Millionen Menschen, wir haben unterschiedlichste Geschichten sozusagen, also es sind einerseits Fluchtgeschichten, es sind Freikaufgeschichten, es sind Haftgeschichten, abenteuerliche Geschichten, also allein mit so einem Seil da in Mitte, mit so einer selbstgebauten Seilbahn über die Mauer rüber, das ist total irre, ne? Aber es gab Leute, die haben das gemacht oder mit einem Leichtflugzeug aus dem Treptower Park, dem eigenen Bruder abzuholen, ne? Völlig irre, aber es gab Leute, die haben das gemacht und es hat geklappt, nicht immer, aber es hat oft geklappt. Aber das sind so die irren Geschichten, die man sozusagen hier in Berlin hat, ne? In einer Konzentration, die allerdings auch, ich will nicht sagen, einen negativen Touch hat. Aber ich glaube, dass es in Berlin haben wir durchaus das Glück, dass es relativ viele Politiker gibt, die tatsächlich in Berlin geboren sind, die hier aufgewachsen sind und die das kennen. Das heißt also, die müssen wir jetzt nicht unbedingt davon überzeugen, dass wir hier von einem Thema reden, was nicht, das ist, das sage ich immer so, das ist kein DDR-Thema, sondern wir reden hier von einem deutschen, wenn nicht sogar europäischen Thema. Und andererseits haben wir natürlich auch Westberliner Politiker, die das gar nicht interessiert, die das auch nie interessiert hat. Ja, dabei gibt es ja natürlich Abstimmungen, es gibt welche, die hat es nie interessiert, aber die interessiert es jetzt, weil sie es nie interessiert hat. Ja, die dann auch ganz ehrlich sagen, Osten hat mich nie interessiert, kann ich alles nachvollziehen. Aber wir haben sozusagen hier wirklich so eine Art Schmelztiegel. Und das ist auch ganz interessant, wenn ich mit Politikern rede, Abgeordneten aus dem Abgeordnetenhaus, wie unterschiedlich die eigenen Biografien sind oder auch die Berührungspunkte. Es gibt interessanterweise, und das finde ich wirklich interessant manchmal, es gibt manchmal überhaupt keinen einzigen Berührungspunkt in der gesamten Biografie mit der DDR. Von einem reinen Westberliner. Ein reiner Westberliner, der quasi umgeben war von der DDR. Den hat das nicht interessiert. Der war nie da, der ist ins Flugzeug gestiegen, ist irgendwie nach Frankreich in Urlaub oder keine Ahnung wohin. Aber ich übertreibe jetzt mal, die 100 Meter über die Grenze, das war ihm egal. Ne? Da hat man eben die Schreckensgeschichten, ja, da wird man so lange kontrolliert an der Grenze und dann durchleuchten die einen und dann verhaften die einen vielleicht noch. ne, weil man ja so wichtig ist oder so. Ne? Und dann gibt es eben andere, die sich tatsächlich engagiert haben, die das auch interessiert hat. Insofern finde ich es immer wieder interessant. Wir haben ja auch hier im Berliner Abgeordnetenhaus relativ viele junge Abgeordnete, also die jünger sind, deutlich jünger sind zum Beispiel. Die sind zum Beispiel, habe ich so den Eindruck, sehr engagiert. So eine Leute wie Danny Freimark von der CDU-Fraktion, der ist jetzt 42 Jahre alt, kommt allerdings aus dem Osten. Dem ist unheimlich viel gelegen an dem ehemaligen Gelände Stadtsicherheit in Berlin, die Zentrale, Campus für Demokratie, da hat er einen Campus-Förderverein gegründet und sowas. Andreas Otto von den Grünen ist immer sehr engagiert. Herr Jünke von der CDU-Fraktion, Andreas Geisel von den Sozialdemokraten. Selbst bei der AfD, fällt mir gerade der Name nicht ein, gibt es einen, der sehr engagiert ist. Ich glaube, in Berlin hat man wirklich den Vorteil, dass es eigentlich einen großen Teil der Menschen tatsächlich interessiert, also zumindest auf der politischen Ebene. Und damit hat man auch die entsprechende Unterstützung, die man braucht. Ob das in der Bevölkerung so ist, das ist eine ganz andere Frage. Brauche ich nur quasi von Ost nach West mal kurz gehen, ehemals Ost-West, und dort mal fragen. Ich glaube, da würde mich im Wedding oder in Kreuzberg die Leute ziemlich komisch angucken. Es sei denn, man fragt ältere Leute, die wüssten dann schon eher Bescheid. Auch ältere aus der, sagen wir mal, früheren 80er, 70er, 80er Jahre Autonomszene, die wüssten dann schon eher Bescheid, weil die waren dann meistens der Meinung, dass der Osten ja ganz gut ist. Und ja, ne, dann hieß es ja immer, geh doch rüber.
Das hat aber kaum einer gemacht.
Ja, allerdings.
Sie haben schon den Campus für Demokratie angesprochen. Es gibt einen Antrag des Berliner Senats, diesen Campus für Demokratie weiterzuentwickeln. Und es ist geplant, auch ein Forum für Opposition und Widerstand 1945 bis 1990 dort zu integrieren. Und da gab es auch schon eine Machbarkeitsstudie. Wie sieht da die aktuelle Situation aus? Was ist der Campus für Demokratie und was soll er werden?
Der Campus für Demokratie ist der Versuch, sich dieses Gelände anzueignen. Wir reden hier von dem Gelände des ehemaligen Geheimdienstes. Und sich das anzueignen, ist schon schwierig genug, weil wir reden von einem riesigen Gelände. Der Campus für Demokratie ist aber auch, wenn man da jetzt hingeht, relativ trostlos. Und deswegen ist es auch gut, dass der Berliner Senat sich der Sache annehmen will und auch angenommen hat. Dort steht eine Ausstellung, dort gibt es der Havemann-Gesellschaft, die früher auf dem Alexanderplatz stand, eine Freiluftausstellung zur Friedlichen Revolution. Dann gibt es die Ausstellung vom Bundesarchiv, Stasi-Unterlagenarchiv, Einblick ins Geheime. Und es gibt die ehemalige Zentrale des Haus 1, wo der Minister für Staatssicherheit saß. Mit einer sehr guten Ausstellung kann ich jedem empfehlen, sich mal das Haus anzugucken. Also es gibt einiges. Dann finden Veranstaltungen statt im Haus 22, das ist das ehemalige Offizierscasino. Das wird für Veranstaltungen genutzt. Da finden auch ziemlich viele Veranstaltungen statt. Es ist aber trotzdem trostlos, weil es ist noch nichts groß saniert worden. Wir wollen dort gerne als einen der wichtigsten Bausteine neben dem Stasi-Unterlagenarchiv und dem Stasi-Museum im Haus 1 dort das Forum Opposition und Widerstand integrieren. Das soll dort neu gebaut werden. Da gibt es Machbarkeitsstudien, es gibt auch inzwischen erste, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ich sage jetzt mal Baupläne, also es gibt Vorstellungen, wie man das machen könnte. Das ist alles Sache, die wird 15, 20 Jahre dauern, mindestens noch, also ab heute.
Bis 2040.
Ja, mindestens, ne? So kann man so sagen. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass man das Forum Opposition und Widerstand bis dahin nicht schon mal in den Ansätzen, die in der Machbarkeitsstudie der Robert-Havemann-Gesellschaft genannt sind, schon mal beginnen kann. Man könnte zum Beispiel die Ausstellung, die ja geplant ist im Forum Opposition und Widerstand, eigentlich schon mal realisieren. Man könnte den Wissensspeicher, der ja auch eine Säule dieses Forums ist, auf solide Füße stellen, weil den gibt es ja eigentlich schon. Das ist nämlich das Archiv der DDR-Opposition. Das soll ja integraler Bestandteil dieses Forums werden. Die Frage, die sich dann immer stellt, und da bin ich aber raus, ist quasi die Rechtsform. Also wie könnte es aussehen, dass das Archiv integraler Bestandteil des Forums Opposition und Widerstands wird. Da bin ich zu wenig Anwalt, um das genau sagen zu können, weil es ist auch eine Frage der Unabhängigkeit des Archivs. Darauf haben wir ja damals immer bestanden, dass wir auch unabhängig sind. Oder ob man das auch bleiben will oder vielleicht auch irgendwie. Ne? Das ist so eine durchaus divizile Frage, die immer wieder kommt und wo ich dann immer die weiße Fahne schwenke und sage, ich bin kein Rechtsanwalt.
Sie hatten in Ihrer Antrittsrede, die jetzt natürlich schon ein bisschen her ist, sich zum Ziel bekannt der Weiterentwicklung authentischer historischer Orte in Berlin. Mhm. Was schwebt Ihnen da besonders vor? Welche Orte liegen Ihnen da besonders am Herzen?
In Berlin gibt es eigentlich, es gibt ja verdammt viele Orte. Ja, aber es gibt eigentlich zwei große, das ist eben das eben gerade beschriebene, Campus für Demokratie. Das andere ist die Keibelstraße.
Die Haftanstalt.
Die Haftanstalt, Keibelstraße, da kurz vorm Alexanderplatz. Dann natürlich als durchaus großes Projekt, weil es auch teuer ist, ein Archiv ist nicht mehr teuer, natürlich das Archiv der DDR-Opposition. Das sitzt nun mal in Berlin. Das ist das größte Archiv zum Thema. Und wie gesagt, das sozusagen zu integrieren in das Forum Opposition und Widerstand, das sind so die drei großen Dinge, die hier anstehen.
Was ich interessant fand, Sie haben in dem 30. Tätigkeitsbericht, den Sie vorgelegt haben im Dezember, einen Satz geschrieben, dass eine Studentin, die hier recherchiert hat, gesagt hat, sie wusste bis zu ihrer Recherche gar nicht, dass Deutschland geteilt war oder dass Berlin geteilt war, was ja auch dazu gehört. Ich finde es interessant, inwieweit müssen Sie sich in Ihrem Amt damit beschäftigen, dass wir mittlerweile mehr als eine Generation in einer geeinten Stadt leben, in einem geeinten Land leben und viele Menschen tatsächlich das als Wissen aus irgendwelchen Geschichtsbüchern vielleicht kennen, wenn sie im Unterricht aufgepasst haben. Aber ansonsten können sie auch an einer deutschen Uni studieren als deutsche Studentin und noch nie was davon gehört haben, dass Deutschland geteilt war. Wie gehen Sie damit um, mit so einer Realität?
Ich bin erstmal geplättet. Das war eine Geschichtsstudentin. Also insofern ist das schon eine krasse Nummer. Und das ist natürlich ein Extrembeispiel. Aber das verdeutlicht natürlich auch, dass wir haben tatsächlich mit neuen Generationen zu tun, die Gott sei Dank das gar nicht mehr kennen. Ne? Leider kennen sie es aber nicht mehr, dadurch haben sie es nicht im Kopf. Sie wissen also nicht, warum eigentlich diese Teilung der Stadt immer noch, ja, sie ist ja spürbar, sie ist ja immer noch da irgendwo. Ist ja nicht so, dass man jetzt sagen kann, in Berlin merkt man es gar nicht mehr. Das würde ich so nicht sagen wollen und auch nicht können. Vielleicht ist es ja auch gut, wenn es so Leute gibt und sagen, was, ach, ihr wart mal geteilt, naja, das ist ja auch sehr lustig. Ne? So, vielleicht hat es ja auch was Positives. Es ist dann traurig, wenn man mitkriegt, dass es eine Geschichtsstudentin war. Dann wird es traurig. Es war eben keine, ich sag's mal, spanische Touristin, die 18 Jahre alt ist und das erste Mal nach Deutschland kommt und zufällig nach Berlin und sich wundert, was ist denn hier? Gedenkstätte Berliner Mauer. Was für eine Mauer? Ich dachte, die stand in China oder so. Und ich kenne tatsächlich auch Klassenarbeiten, ich weiß auch nicht, wie man das heutzutage nennt, aus einer Westberliner Schule, wo dann tatsächlich die Berliner Mauer in China verortet wurde und sowas. Ne? Naja, dann alles ein bisschen komisch. Aber daran arbeiten wir ja. Natürlich werden wir nicht alle erreichen. Das ist völlig klar. Wir werden auch nicht jetzt anfangen, jeden Tag in irgendeine Schule zu gehen und den Schülern irgendwas zu erzählen. Das bringt's nicht. Was wir machen müssen, und das hatte ich auch in meiner Amtseinführung gesagt, wir müssen an die Lehrer ran. Wir müssen dringendst dafür sorgen, dass die Lehrer die richtigen Fragen stellen. Weil es kommt schlicht und ergreifend auch in den Studien überhaupt nicht vor. Und das finde ich schon eine krasse Nummer. Wir wollen sozusagen immer an die Schüler ran und vergessen dabei die eigentlich jeden Tag an den Schülern sind. Und das sind die Lehrer. Wir müssen dringend an die Lehrer ran und die müssen das sozusagen als prüfungsrelevant das Thema mit aufnehmen. Die müssen aber selbst auch etwas wissen darüber. Und wir reden hier tatsächlich von neuen Generationen, die das ja gar nicht erlebt haben, die dann vielleicht fragen, ne? Was, das war mal geteilt, wusste ich nicht. Ne? Da müssen wir ran. Und das ist aber schwierig.
Der 30. Tätigkeitsbericht hat ein sehr schönes Titelbild, denn er bezieht sich ja auch auf das Jubiläum des 17. Juni 1953. Und auch das ist ein Thema seit vielen Jahrzehnten, dass auch Geschichtsstudenten in Deutschland zum Teil gar nicht mehr auf dem Schirm haben, weil dieser 17. Juni einfach auch kein Feiertag mehr ist seit 1990. Und wie Sie auch schreiben in dem Bericht, ist das auch ein Thema, was selbst in der DDR-Opposition in den 80er Jahren ein Tabuthema war. Wie kommt es, dass dieses Thema des frühen Widerstandes, da die DDR bestand gerade 4 Jahre, dass dieses Thema auch in der Opposition, obwohl es ja die Revolution oder der erste friedliche Aufstand war gegen dieses Unterdrückungsregime, dass das tabuisiert wurde?
Also es ist nicht so, dass es tabuisiert wurde. Das Tabuisieren setzt ja eigentlich voraus, dass ich es mit Absicht tue. Etwas weglassen. Das hat der Staat tatsächlich gemacht. Er hat es tabuisiert, er hat mit Absicht quasi gar nicht mehr drüber gesprochen. Es gab ja noch, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Buch war, irgendein Lehrbuch oder es war sogar das Weltall, Erde, Mensch, wo das noch drin war. Da gab es ein Bild unter anderem das, was auch auf dem Tätigkeitsbericht ist, glaube ich, wo das als faschistischer Putsch bezeichnet wurde. Selbst das ist irgendwann verschwunden aus dem offiziellen Vermittlungsbild der DDR. Für mich und für die Leute, mit denen ich damals zu tun hatte, spielte eben der 17. Juni, zumindest was meine Generation betraf, vielleicht noch ein, zwei Jahre älter, so, spielte das tatsächlich keine Rolle. Also wir haben es nicht tabuisiert, sondern wir haben es ignoriert, kann man sagen. Und wir haben etwas ignoriert, wovon wir eigentlich auch kaum was wussten. Weil es gab ja nichts zu dem Thema. Das wurde ja wirklich komplett totgeschwiegen. Und man kann sozusagen durch Weglassen über Jahre hinweg, wir sehen das aktuell immer wieder, kann man Geschichte auch umschreiben. Wir sehen es ja weltweit. Funktioniert immer wieder gut.
Trotzdem ist das Thema auch im Tätigkeitsbericht natürlich sehr zentral. Und was ich spannend finde, dass Sie auch einen Abschnitt haben zum Thema die Frauen des 17. Junis. Warum war Ihnen der Anteil der Frauen in der DDR-Opposition und im Widerstand gegen die Diktatur der SED eine besondere Betrachtung wert für den Tätigkeitsbericht?
Das ist einerseits im Tätigkeitsbericht, es gibt aber auch noch eine extra Broschüre dazu. Diese Broschüre und eben darauf dann natürlich auch der Hinweis im Tätigkeitsbericht, das war deswegen wichtig, weil auf den Fotos sind auch Frauen zu sehen. Der 17. Juni wird aber fast ausschließlich aus Männerperspektive und männlicher Perspektive erzählt. Ist mir selber nie aufgefallen, war da raus. Aber ich habe hier bei Mitarbeiterinnen, denen das aufgefallen ist und die auch Fotos gefunden hatten, wo zum Beispiel vorneweg berühmtes Bild am Brandenburger Tor mit der Deutschlandfahne, die runtergeholt wurde vom Brandenburger Tor, vorneweg läuft. Das ist eine Frau. Und dadurch ist denen so aufgefallen. Die haben dann auch versucht rauszukriegen, wer das war, und so weiter, und haben deswegen haben sie gesagt, da müssen wir mal was machen. Die haben auch wirklich relativ viele Bilder gefunden, wo als Anführerin Frauen waren. Und das fand ich tatsächlich dann ganz interessant, weil ich habe noch nie so darüber nachgedacht. Wie gesagt, es war immer männlich dominiert. Man kennt die Bilder mit den Männern vorne, auch mit der Fahne vorneweg. Aber dass es da die mit den Frauen gibt, das war tatsächlich mir auch neu.
In der Bundesrepublik war der 17. Juni ja ein Feiertag und ich habe das auch genossen. Die meisten, weil es ja auch ein schöner Sommertag war meistens. Bei Ihnen war es natürlich kein Feiertag. Spielt das heute noch eine Rolle, dass es tatsächlich Unterschiede in der deutschen Perspektive auf so ein zentrales Ereignis wie den 17. Juni gibt? Ist Ihnen das bei den Feierlichkeiten vor 2 Jahren, ist Ihnen das auch aufgefallen? Also wir haben zum Beispiel in Weimar eine Veranstaltung gemacht, den Menschenrechtsdialog, und da ist mir schon aufgefallen, dass die Menschen in Weimar, die dort gelebt haben 1953, dass sie komplett anders auf den 17. Juni gucken als ich als Ruhrgebietsmensch. Und fällt Ihnen das in Ihrer Arbeit auch auf, dass man so ein Jubiläum, 70 Jahre, 17. Juni 1953, dass man das aus deutsch-deutscher Perspektive sehr, sehr unterschiedlich sieht bis heute?
Ich glaube, der 17. Juni ist nicht nur Osten vergessen gewesen, sondern der Anlass dieses Feiertages ist auch im Westen dann verdrängt worden. Das sieht man ja sozusagen, ne, hat man gesehen, in den schönen Sommertagbeschreibungen, ne, dass man halt dann Strandbad Wannsee oder irgendwo hin, ist auch alles in Ordnung, kann man alles machen. Es ist, und das kritisiere ich auch immer wieder, heißt aber nicht, dass ich eine bessere Idee habe, es ist zum Ritual geworden, damals wie heute, am 17. Juni einen Kranz abzulegen und sich da zu treffen auf dem Friedhof. Man muss allerdings dazu sagen, es gibt ringsherum noch Veranstaltungen und selbst dieses Ritual, wenn ich es kritisiere, deswegen sage ich auch, ich habe selber keine bessere Idee, auch dieses Ritual ist wichtig, auch dieses Rituals bedarf es sozusagen, weil ansonsten würde es tatsächlich komplett in Vergessenheit geraten und das wollen wir ja nicht. Und der 17. Juni ist nun mal in der Geschichte, und zwar in der gesamtdeutschen Geschichte, einer der entscheidenden Tage. Hat da nicht ganz geklappt, musste 89 dann nochmal geklärt werden. Der 17. Juni war einer der entscheidenden Tage überhaupt, wo das erste Mal wirklich die Massen auf die Straße gegangen sind und nicht im Einzelnen, den man schnell verhaften konnte und dann weg, sondern da sind wirklich die Massen auf die Straße gegangen, und zwar gegen kommunistische Diktatur. Und das sollte man durchaus auch entsprechend würdigen, auch mit Ritualen.
Sie sind jetzt die junge Generation und haben den 17. Juni entsprechend natürlich nicht erlebt. Denken Sie denn, dass die älteren Unterstützer der Friedlichen Revolution 89, dass die durchaus noch im Hinterkopf hatten, wir hatten 1953 schon mal den Aufstand gegen das Regime gewagt? Oder war das auch für die alte Generation eine vergessene Geschichte?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Älteren hatten das schon im Kopf. Würde mich zumindest wundern, wenn nicht. Selbst ich kannte Geschichten aus dem 17. Juni 1953, wo meine Oma in Halle-Saale, wo dann ja auch Gefängnisse aufgemacht wurden oder gestürmt wurden und dann die Gefangenen da befreit wurden. Aber ich hab die selber dann auch, na gut, muss man sagen, da war ich 12, 13, 14 Jahre alt, als mir das erzählt hat, der ist dann 84 gestorben. Selbst ich habe das dann ehrlich gesagt auch wieder vergessen gehabt. Ne? Man hat das auch nie, also ich habe nie eine Verbindung hergestellt, also bis 89, 90, nie eine Verbindung hergestellt zwischen dem 1753 und dem, was wir da eigentlich gerade verzapfen. Das habe ich nicht. Und da bin ich mir ziemlich sicher, das haben die wenigsten. Außer die eventuell Älteren.
Sie haben den Begriff verstetigte Erinnerung auch geprägt, also dass man verstetigte Erinnerungen schaffen soll. Sind solche Highlights wie der 17. Juni, sind die dazu besonders geeignet, weil die sich halt jedes Jahr in der Erinnerungskultur wiederholen, natürlich alle 10 Jahre besonders stark gewürdigt werden, aber auch jedes Jahr tatsächlich begangen werden, ist ja immer noch ein wichtiger Gedenktag, der 17. Juni. Oder wie sehen Sie diese Herausforderung, verstetigte Erinnerungen zu schaffen an das DDR-Unrecht und SED-Unrecht? Wie sehen Sie das sonst konkret machbar?
Also erstmal nicht nur der 17. Juni 1953, sondern also nicht nur der 17. Juni 1953, sondern auch 68. Solidarischen Polen 81, 80, 81 oder eben auch schon 71, 72 in Polen. Wir müssen mal ein bisschen über den Teller rausgucken. Ne?
Also auch 56, Ungarn. 56,
Ungarn, Prag, alles. Das sind alles ganz wichtige Ereignisse und die waren prägend auch für die Opposition in der DDR. Das sind sozusagen die Dinge, die ich meine, sozusagen, wenn man sagt, wenn man von Verstetigen redet. Wir müssen erstens endlich über den Teller rangucken und wir müssen das, was wir da entdecken, an positiven Ereignissen auch, nämlich 89 als positives Ereignis zu nehmen, das müssen wir ins kollektive Gedächtnis reinbringen, das muss klar sein, da muss eigentlich jedem muss klar sein, mindestens was war 1989, was war 1961, ich rede jetzt nur von der DDR oder von Deutschland, gehen wir einen Schritt weiter, wäre schon nicht schlecht, wenn man weiß, was 68 in Prag war oder in Danzig in der Werft passiert ist. Das finde ich, das sollte man irgendwie versuchen. In Polen selbst haben sie es ja eigentlich geschafft. Die sind auch sehr stolz auf ihre Geschichte. Das ist interessanterweise in Deutschland irgendwie nicht der Fall. Und in Polen hat man eben dieses Solidarność-Zentrum in Danzig gemacht, was ja ein Riesending ist und sehr erfolgreich läuft. Im Übrigen so ungefähr hatte ich mir das Forum Opposition und Widerstand vorgestellt. Nur dass wir Deutschen irgendwie offensichtlich nicht in der Lage dazu sind, unsere eigene, auch durchaus positive Geschichte mal hervorzuheben. Und ich glaube, da wird es dann tatsächlich interessant und es dringend notwendig, dieses Positive, nämlich die friedliche Revolution, die Einheit Deutschlands und damit im Übrigen auch Europas, die damit einhergeht, also ohne den Mauerfall wäre das nicht gegangen, endlich mal deutlicher zu machen. Und deswegen ist mir dieses Forum Opposition und Widerstand so wichtig. Das soll ja kein Kranzabwurfplatz werden oder irgendeine Gedenkstätte oder so, sondern das soll, ähnlich wie in Danzig, soll das ein Ort der Würdigung, aber eben auch ein Ort zum Nachdenken, aber auch Mitmachen sein. Also zum Beispiel für Kinder, wir haben geplant so eine Art Mitmachwerkstatt, wo man Kids oder Jugendliche, wo mir sagt, der Opa, ist mir egal, oder die Oma, mal an diesen alten Maschinen, die wir gedruckt haben, mal drucken kann. Man muss bloß endlich mal die Initiative ergreifen, endlich mal die Dinger auch kaufen, weil wir können ja schlecht die Originalmaschinen nehmen, die es ja noch gibt, teilweise. Und die dann da zum Rumfummeln nehmen, da würde ich schon gerne ein paar andere nehmen. Ne? Aber wir müssen endlich anfangen. Wir müssen, und ich glaube, das ist ganz wichtig im politischen Raum, dass da verstanden wird, dass wir endlich diese positive oder auch positive deutsche Geschichte endlich mal deutlich machen. Bei dem Forum Opposition und Widerstand, mit dem Positiven meine ich jetzt aber nicht nur sozusagen die friedliche Revolution, sondern eben wirklich die Geschichte von SPZ und DDR bis heute. Sozusagen. Also wir haben ja auch einen Transformationsprozess hinter uns. Wir befinden uns permanent in Transformation, kann man natürlich auch sagen. Aber in den 50er Jahren, die Leute, die sind ja nicht im Knast gelandet, weil sie irgendwie, ja, keine Ahnung, nur mit fadenscheinigen Vorwürfen. Das gab es natürlich auch massenhaft, ne? Aber es gab unheimlich viele, die in Widerstandsgruppen waren, die in West-Berlin, in Westdeutschland gearbeitet haben, die trotzdem im Osten im Knast gelandet sind, die dann 10, 15 Jahre gekriegt haben, 25 Jahre, Russland, Gulag, viele davon haben es nicht überlebt. Viele sind auch einfach erschossen worden. Und dieses sozusagen, also dieses Einsetzen für Demokratie und deutsche Einheit in den 50er, 60er Jahren, das soll dann natürlich eine, so würde ich zumindest machen, eine der wesentlichen Rollen spielen in dieser Ausstellung, in dem Forum Opposition und Widerstand. Weil das ist das Positive. Dieser Sinn sozusagen Demokratie, Freiheit und Menschenrechten, wofür die Leute wirklich gekämpft haben. Und da wird es in den Knast gegangen. Und das sozusagen auch mal deutlich zu machen, was wir eigentlich jetzt hier haben. Dieses Positive sozusagen.
Sie hatten ja schon gesagt, dass man über den Tellerrand hinaus gucken soll. Es wird auch ein Beispiel gebracht über Memorial Moskau, eine Aktion, die letzte Adresse, wo auch die politischen Gefangenen sozusagen erinnert werden, da wo sie zuletzt gelebt haben, bevor ihrer Verhaftung und oft Hinrichtung. Wenn Sie tatsächlich über den Tellerrand schauen nach Warschau, Sie haben schon ein Beispiel gebracht, nach Danzig, auch nach Budapest und in andere Städte, die damals noch unter dem Stalinismus und teilweise sowjetischer Besatzung gelitten haben, machen teilweise diese Städte etwas besser oder setzen sie sich anders mit Themen, die für sie wichtig sind, für ihre Arbeit wichtig sind, Aufarbeitung, Rehabilitierung, Entschädigung, setzen sie sich teilweise besser damit auseinander oder würden sie sagen, hier sind wir durchaus eine Liga und spielen tatsächlich in einer Liga mit anderen Ländern, die sich um die Opfer der Diktatur kümmern müssen?
Also ich glaube, wir sind in Deutschland ziemlich gut aufgestellt. Was Aufarbeitung in NS-Diktatur, aber auch kommunistische Diktatur betrifft, sind wir verdammt gut aufgestellt. Es gibt immer Dinge, die man besser machen kann, die man auch mehr machen sollte. Die Verankerung im Gedächtnis sozusagen, also im nationalen Gedächtnis, ob das in Ungarn ist, in Tschechien, in Polen, in Rumänien und so, Albanien, Russland, selbst Russland, Ukraine, Belarus und so weiter, kann man eigentlich alle sämtliche Ostblockstaaten. Da ist das viel tiefer verankert. Das ist bei den Leuten drin, die wissen, wann was war. Das ist in Deutschland leider nicht so. Und das hatte ich ja vorhin damit gemeint sozusagen, dass wir haben hier wirklich das Problem, dass über Jahrzehnte quasi, und da können wir auch noch die Jahre vor dem Mauerfall mit dazu nehmen, schlicht und ergreifend vergessen wurde, dass wir von einem Land reden, dass wir von Deutschland reden. Und das wurde sozusagen die, ich sag mal, letzten 35 Jahre auch oft vergessen. Und gerade wenn ich nach Westdeutschland gucke und dort auch bin, da wird immer gesagt, ja, die DDR. Und wenn ich da mich hinsetze und sage, nee, nicht die DDR, sondern Deutschland, dann wird erstmal geschluckt. Und dann wird langsam aber sicher begriffen, wir reden von Deutschland. Und wir reden nicht von früher habe ich immer gesagt, vom DDR-Problem, sondern wir reden von Deutschland und wir reden auch von Europa. Und das muss endlich in die Köpfe rein. Und die Ereignisse, die hier stattgefunden haben, die sind eben nicht im kollektiven Gedächtnis drin. Da ist eher drinne Rohwedder, da ist drinne ganzen RAF-Anschläge, also Enz Lien oder Ulrike Meinhof und so weiter. Jeden Zweiten würden die was sagen. Aber wem sagt denn heutzutage der Name Bärbel Bohley was? Oder Robert Havemann? Oder, keine Ahnung. Also das spielt dummerweise kaum eine Rolle in dem Gedächtnis. Und deswegen ist es mir ja so wichtig, dass eben dieses, ja, irgendwie zumindest zu versuchen, mit den bescheidenen Mitteln, die man hat, das doch tatsächlich in Raum zu holen.
Wir hatten zuletzt auch einen Podcast aufgenommen und einen Live-Podcast auch zum Thema Baltischer Weg. Und die baltischen Staaten waren ja auch besonders stark unter Druck, bis 91 sogar noch. Sie haben jetzt eine Aktion gehabt, dass Sie eine Gedenktafel über den 17. Juni direkt gegenüber der russischen Botschaft in Berlin unter den Linden aufgestellt haben. Dieser Angriffskrieg, der jetzt seit über 3 Jahren durch Russland gegen die Ukraine geführt wird, beeinflusst der eigentlich das Gesamtthema Aufarbeitung, Erinnerung der stalinistischen Diktatur, die ja maßgeblich auch von Moskau sozusagen ausging. Ohne Moskau wäre Ostberlin ja wahrscheinlich 1953 gar nicht in der Lage gewesen, die Diktatur gegen die Demokratie zu verteidigen, gegen die Demokraten zu verteidigen, gegen die Menschen, die für Menschenrechte eintreten wollten. Wie ist Ihr Eindruck? Hat sich für Sie selbst in den letzten 3 Jahren durch diese furchtbare Aggression Russlands auch Ihr Blick ein bisschen verändert? Gerade vor dem Hintergrund, dass man ja auch dem Putin-Regime nachsagt, dass es Stalin sozusagen jetzt entstaubt und wieder den Stalinismus in ein ganz anderes Licht setzt, als das seit der Entstalinisierung in der Sowjetunion der Fall gewesen ist, seit 1956. Heute sprechen wir ja wirklich davon, dass Stalin-Denkmäler wieder errichtet werden. Und wie gehen wir in der deutschen Aufarbeitung des Stalinismus und der Opfer des Stalinismus in Deutschland, wie gehen wir damit um? Wie sehr betrifft uns das tatsächlich auch?
Uns betrifft das immer. Wir haben ja dank der asozialen Medien haben wir ja die Möglichkeit, einiges mitzukriegen. Zum Beispiel die Post der russischen Botschaft in Berlin. Das ist schon natürlich phänomenal, wie dort so peu à peu über die Jahre hinweg, in den letzten 12, 13 Jahren, quasi die Geschichte tatsächlich auch wieder zum Positiven umgekehrt wird. Und zwar genau die stalinistische Geschichte. Also es werden Stalin-Denkmäler enthüllt. Das ist der Ruf nach dem starken Mann sozusagen. Der starke Mann ist jetzt Putin. Das findet allgemein statt und das schlägt sich natürlich auch nieder in der deutschen Gesellschaft. Na klar, ich meine, wir befinden uns hier im Krieg. Und zwar nicht nur im Informationskrieg, sondern wir befinden uns tatsächlich in einem Krieg mit Russland. Hybrid, sagen viele. Ich finde, dass das, was inzwischen nachweisbar ist, was hier alles so stattfindet, das halte ich nicht mehr unbedingt für hybrid. Insofern hat man natürlich auch, zum Beispiel bei Veranstaltungen, öfter mal auch Leute, die natürlich voll auf russischer Linie sind. Und da kommt man aber klar, ne, so bei Veranstaltungen. Aber interessant finde ich eher die Rolle der AfD, des BSW und Teile der Linken bei der ganzen Geschichte. Die AfD, die auf der einen Seite mit Plakaten Wahlkampf gemacht hat, Wende 2.0, die Revolution vollenden, die sich schmückte mit ehemaligen Bürgerrechtlern oder Oppositionellen. Es gibt ja nicht sehr viele, die in die Richtung gegangen sind, aber die werden natürlich gepusht oder wurden gepusht. Inzwischen hört man eigentlich auch kaum noch was. Also so, wie man es braucht. Und ich bin immer wieder verwundert, wenn ich zum Beispiel in Brandenburg eine, jetzt nach der letzten Wahl, in der Bundestagswahl, 53, noch was Prozent AfD im Wahlkreis in der Uckermark. Ich kenne da viele Leute und die dann auch so tun, als ob sie eigentlich schon zu Ostzeiten im Widerstand waren und die waren sowieso immer dagegen und sonst irgendwie. Und jetzt aber AfD wählen, teilweise ja so... Ich will nicht gleich sagen, dass alles Nazis sind, also das wäre Quatsch, aber teilweise rechtsorientiert sind. Und ich weiß nicht, ob man das so senden kann, aber mich wundert immer, der klassische Deutsche, gerade aus der rechten Szene, der würde ich doch sagen, sag mal, Alter, bei dir läuft ja nicht mehr alles rund im Kopf. Das ist ja quasi Landesverrat, was du machst. Ne? Also er verrät sozusagen Deutschland an Russland, weil er angeblich Frieden will. Das ist doch irgendwie seltsam. Also sie reden von Frieden und meinen aber eigentlich Kapitulation. Und das ist doch irgendwie irre. Also dass das in den Köpfen gar nicht ankommt, da komme ich nicht mit klar. Also da kann ich auch, wie fällt mir das schwer, das wirklich so zu begreifen. Da gibt es ja Leute, die können das. Das sind kluge Köpfe. Ilko Sascha Kowalczyk zum Beispiel, der ordnet das immer mal ganz gut ein. Bin da nicht immer seiner Meinung, aber so insgesamt macht er das eigentlich, glaube ich, ziemlich gut und ziemlich radikal, was ich manchmal auch sehr gut finde, da ein bisschen radikaler ranzugehen. Aber also mir ehrlich gesagt, das ist mir ehrlich gesagt zu hoch.
Aber das ist ja auch ein bisschen Ausdruck der tatsächlich stattfindenden politischen Polarisierung, die wir aktuell in der deutschen Politik haben. Und da würde mich mal interessieren, unabhängig von diesen, sagen wir mal, Russlandfreunden in manchen Parteien, würden Sie sagen, dass diese politische Polarisierung, die wir gerade erleben, auch die von Ihnen genannten Ergebnisse in Teilen rechtsextremen Partei, hat auch das Einfluss auf unsere Erinnerungskultur und Aufarbeitung, gerade vor dem Hintergrund, dass Sie auch sagen, die Zusammenarbeit zwischen NS-Gedenkstätten und Gedenkstätten zur SED-Diktatur sollten vertieft werden. Und gerade wenn man sich anguckt, die Roten und die Braunen sind in starker und immer stärker werdenden Systemopposition aktuell. Die Ränder werden stärker. Was bedeutet das denn für so eine konzeptionelle Überlegung, die NS-Gedenkstätten und Gedenkstätten zur SED-Diktatur stärker zusammenarbeiten zu lassen, zu vernetzen und so weiter, wenn man merkt, okay, das sind genau die Ränder, die jetzt stark werden, die im Grunde positiv über diese vergangenen Diktaturen sprechen und die DDR 2.0 am liebsten aufleben lassen würden oder das Dritte Reich.
Das sollte man nicht verwechseln. Also die Gedenkstätten selbst reden bestimmt nicht so. Mhm. Beziehungsweise die gedenkenden Leiter oder Leiterinnen.
Nein, das war auch nicht so genau.
Nee, ist da, ne? Aber also die nicht. Von der Klientel her, von der man zumindest bis in die 90er rein ausgehen konnte, würde das wahrscheinlich stimmen. Mir ging es hauptsächlich dabei darum, es gab ja schon mal diese Versuche. Es gab in Berlin zum Beispiel, in Berlin-Brandenburg, einen Arbeitskreis 1 und 2, war dann die Trennung. Es gab einen Arbeitskreis NS und SED-Gedenkstätten und Aufarbeitungsinitiativen. Die trafen sich, ich glaube, zweimal im Jahr. So, das wurde dann irgendwann, warum auch immer, nicht mehr gemacht. So, und da habe ich mir gedacht, das finde ich irgendwie doof, weil ich auch viele kenne, gerade aus den NS-Gedenkstätten. Und viele NS-Gedenkstätten haben nun mal eine doppelte Geschichte. Da habe ich mich mit dem mal zusammengesetzt und dann haben wir das versucht, irgendwie wieder anzuleiern. Das hat nicht ganz funktioniert, weil da inzwischen so viel auch gewachsen ist an Strukturen, in eigenen Strukturen. Da muss man auch sagen, also jetzt noch ein Treffen, auch irgendwie ein bisschen doof. Aber was wir machen wollen, sind zumindest einmal im Jahr machen wir so eine Art, ja, mit allen Gedenkstätten, Aufarbeitungsinitiativen, Museen und so weiter. Und jetzt eben auch NS-Gedenkstätten, so eine Art Sommerempfang, kann man sagen. Sonst war es immer ein Jahresempfang am Anfang des Jahres. Finde ich aber doof, weil es so kalt und nicht schön. Und so kann man auch mal im Sommer machen. Wir machen es jetzt im Juni, glaube ich. Und da sind erstmalig wieder die NS-Gedenkstätten dabei. Wir machen es auch in einer NS-Gedenkstätte, im Haus der Wannsee-Konferenz. Weil mir wichtig war, den ganzen, auch gerade aus den Aufarbeitungsinitiativen, den ganzen Leuten, die dort arbeiten, wir haben ja kaum die Zeit, uns mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und ich wollte gerne mal eben wieder mal dieser berühmte Blick über den Tellerrand auch mal an Orte, wo man sonst eigentlich kaum hingeht oder kaum die Möglichkeit hat oder einfach, man hat die Möglichkeit immer, aber man geht nicht hin, weil man ist in Berlin, kann ich später machen, so nach dem Motto. Und deswegen war mir das wichtig und wir machen das jetzt und das soll dann auch regelmäßig stattfinden an verschiedenen Orten. Vorher war es dann jetzt so, einmal in der Bundesstiftung Aufarbeitung, einmal bei uns hier im Haus und das immer im Wechsel, muss ja nicht sein. Man kann wirklich, es gibt so viele Gemeinsamkeiten auch an Austauschmöglichkeiten, die man schaffen kann in Sachen Aufarbeitung, NS und eben auch doppelter Vergangenheit der Lager und sowas. Das ist lange Jahre nicht gerne gesehen worden. Das ist ungern daran erinnert worden, dass eben, sagen wir mal, in Sachsenhausen oder Buchenwald oder sonst wo, dass die Lager weiter genutzt wurden. Das ist im Übrigen auch bis heute kaum bekannt, ne? Zumindest für die Allgemeinheit.
Wir hatten im Podcast Menschenrechte nachgefragt, der politischen Meinung auch im letzten Jahr in Rostock Aufnahmen gemacht zum Thema Langzeitfolgen der Zersetzung und auch zum Thema Zwangsdoping. Und in beiden Themenbereichen gibt es ja positive Änderungen. Also die Opfer des Zwangsdopings im DDR-Sport, die werden jetzt als Opfergruppe anerkannt. Und die Langzeitfolgen von politischer Repression werden auch immer stärker untersucht und dokumentiert. Inwieweit sind diese beiden Themen für Ihre praktische Arbeit relevant?
Ja, die sind insofern relevant, also zum Beispiel bei Doping. Das in Berlin gab es natürlich auch einige Institutionen, also zu DDR-Zeiten, die sich eigentlich nur mit Sport beschäftigt haben. Und da wurde natürlich auch gedopt. Teilweise mit Wissen, aber eben auch teilweise ohne Wissen der Leute, vor allen Dingen gerade bei Jugendlichen und teilweise ja unter 14 Jahre und so. Die sind zwar als Opfergruppe anerkannt, aber da ist noch nichts passiert, was die Entschädigungen betrifft. Und da ist aber die Verabredung eben auch auf Bundesebene, dass es dazu ein eigenes Gesetz geben wird. Und das soll jetzt in der nächsten Legislatur auch kommen. Das ist im Moment der aktuelle Stand und da kann man nur hoffen, dass es auch wirklich passiert. Und ich vertraue da, ehrlich gesagt, auch der Bundesopferbeauftragten, weil, wie gesagt, wer schafft, die Rehabilitierungsgesetze so positiv zu verändern, natürlich nach einem langen Kampf, der wird das auch noch mit dem Doping hinkriegen.
Vielleicht noch eine Frage, weil das ja auch ein wichtiges Thema für Sie ist. Das Thema Härtefallfonds für in der SPZ-DDR politisch Verfolgte mit Wohnsitz im Land Berlin. Wie sieht es damit aus? Da gibt es, glaube ich, auch eine aktuelle Diskussion zu dem Thema. Oder ist das ein Fonds, der so einfach weiterläuft?
Eine Diskussion gibt es eigentlich nicht.
Okay.
Weil der Härtefallfonds auf Landesebene, den gibt es. der wird auch genutzt. Da haben wir hier immer so in unregelmäßigen Abständen, je nachdem wie die Anträge eingehen, so Treffen, da wird darüber entschieden. Das funktioniert ziemlich gut. Interessant ist, dass es jetzt nach den neuen REHA-Gesetzen einen bundesweiten Härtefallfonds geben soll. Das ist ganz interessant. Und da werden jetzt aber bis Juni, glaube ich, erstmal die Modalitäten erarbeitet sozusagen. Also wie soll das funktionieren? Es gibt ja Länderhärtefallfonds, Bundeshärtefallfonds und so weiter. Wie soll das funktionieren? Soll Geld ausgezahlt werden? Soll materiell so rangegangen werden? Das ist wie bei uns zum Beispiel. Bei uns bekommt man kein Geld, sondern man kann jetzt sagen, ich brauche eine neue Brille, sage ich jetzt mal als Beispiel, und vielleicht meinen rechten hinteren Backenzahn, der muss gemacht werden, kann ich mir nicht leisten. Können Sie mir da helfen? Das tun wir dann, wenn es denn keine andere Institution gibt, die da Kosten übernehmen kann. Und wir reden ja hier von Leuten, bei denen quasi die Erwerbsbiografie wirklich unterbrochen war oder gebrochen ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie in Haft saßen. Also es kann ja nicht jeder hierher kommen und sagen, ich bin ein Härtefall, ne? Sondern das muss schon begründbar sein und es muss auch die soziale Lage entsprechend sein. Und insofern muss ich sagen, also fürs Land Berlin wird er gut angenommen. Es sind auch ausreichend Mittel vom Land Berlin zur Verfügung gestellt worden. Und auf Bundesebene ist es jetzt in Arbeit und da werden wir sehen, wie das dann gehandhabt wird.
Vielen Dank. Wir haben jetzt eine neue Bundesregierung vor der Tür, einen neuen Koalitionsvertrag. Und Sie sind jetzt auch für 5 Jahre durch den Senat in das Amt des Berliner Beauftragten gewählt. Was sind so für Sie die wichtigen Themen, die Sie jetzt in diesem und in den nächsten 3 Jahren, die Sie noch im Amt sein werden, was werden Sie auf Ihre persönliche Agenda setzen?
Ja, da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin schon sagte. Das Wichtigste ist Umsetzung, zumindest die vorläufige Umsetzung des Forums Opposition und Widerstand mit einer Ausstellung und dem Wissensspeicher in vernünftige Räume zu kriegen. Das heißt also das Archiv der DDR-Opposition. Und natürlich, ich lebe in der Hoffnung, dass jetzt wird ja auch gerade neuer Haushalt aufgestellt, Doppelhaushalt wieder. Ich lebe in der Hoffnung, dass wir, wie die Hoffnung hat eigentlich jeder, von Kürzungen verschont werden. Wo ich definitiv nicht kürzen werde, ist die Fördersumme. Wir fördern ja ganz viele Vereine, wir fördern ja auch Beratungsstellen unterschiedlichster Vereine, Gegenwind, der Vereinigung Opfer des Stalinismus, der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, die ja auch, so wie wir, da sieht man übrigens auch den hohen Bedarf an Beratungen, was zum Beispiel Rehabilitierung angeht oder Härtefallfonds, und die ja auch beraten, Leute. Und wir reden hier von, ich glaube, letztes Jahr 7.000 oder 8.000 Beratungsfälle, allein in den Vereinen, da sind unsere noch nicht dabei. Ja, und deswegen, sozusagen, der Bedarf ist da, der wird auch noch eine Weile da sein, weil viele erst anfangen, sich darum zu kümmern, wenn dann die Rente mal ansteht. Ich sehe das ja bei mir selbst. Ich habe mich um mein Zeug noch gar nicht gekümmert. Ich kümmere mich immer das andere. Sich kümmern, sagt immer, wie doof seid ihr denn, kümmert euch endlich mal. Ne? Habe es selber noch nicht gemacht. Ne? Aber ich habe noch ein bisschen Zeit.
Das war ein schönes Schlusswort. Uns wird das Thema auch im Podcast weiter beschäftigen. Ganz herzlichen Dank, Herr Ebert, dass ich heute mit Ihnen über 35 Jahre friedliche Revolution und die Aufarbeitung des SED bzw. DDR-Unrechts sprechen durfte. Herzlichen Dank und alles Gute weiterhin für Ihre wertvolle Arbeit.
Ich danke.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.